So, ich glaube, die Technik funktioniert schon mal. Das freut mich. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Es ist Premiere in Bischofen. Ich war schon öfters mal in Herborn, weil ich Verwandtschaft in Herborn-Silbach habe. Aber Bischofen, das Navi hat mich hergeführt. Genau. Alexander Nickel ist mein Name. Ihr könnt mich gerne Alex nennen. Und ich bin verheiratet. Wir haben zwei Jungs, 6 und 8 Jahre. Und wir kommen aus dem Rhein-Main-Gebiet, irgendwo zwischen Wiesbaden und Frankfurt wohnhaft. Und wir gehen als Familie nach Frankfurt an den Güterplatz in der Brüdergemeinde. Und daher auch der Kontakt über Katrin und Gerhard, weil ihr Katrins Eltern dort auch in der Gemeinde sind. Und ich bin seit, ja, ich weiß es gar nicht genau, über 10 Jahren auch in der Jugendarbeit bei uns tätig, weil es mir ein Herzensanliegen ist, gerade auch den jungen Leuten irgendwo die Bibel auch schmackhaft zu machen und vor allem auch ein biblisch fundiertes Wissen auch zu vermitteln. Weil wenn man heute mal anschaut im Internet, auf irgendwelchen YouTube-Portalen, was dort auf die jungen Leute einprasselt, ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig für junge Christen, ein festes Fundament unter den Füßen zu haben. Und ich selbst bin sehr auch interessiert an endzeitlichen Themen, am Buch Daniel, Offenbarung, an dem, was auf uns zukommen wird. Und da ist natürlich das Thema Entrückung der Gemeinde ein Part davon. Und warum habe ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftigt? Ich war auf einen Geburtstag eingeladen und da war ein anderer Christ, der auch bei uns in der Gemeinde besuchsweise oft da ist und auch seinen Dienst tut. Und der hat dann gesagt, so im Gespräch, ja, wir leben ja schon im tausendjährigen Reich. Das tausendjährige Reich ist ja nur, ne, bildlich zu verstehen und wir warten auf das Wiederkommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und ich so, hä? So, noch nie gehört und das war irgendwo so ein Ansatz, auch mich mit dem Thema Entrückung noch mal ein bisschen zu beschäftigen. Und die Frage, ist das denn ein wichtiges Thema? Es gibt wichtigere Themen bestimmt, aber ich glaube, aus zwei Gründen ist das Thema, sich mit der Entrückung zu beschäftigen, wichtig. Punkt 1, es ist ein ganz aktuelles Thema. Wenn wir schauen, was politisch, gesellschaftlich im Moment abläuft, muss man davon ausgehen, dass wir nicht mehr lange auf der Erde leben werden und dass der Herr bald kommen wird. Und ich denke auch, dass gerade das, was wir im Rahmen der Corona-Pandemie erleben, ein Puzzleteil ist in Gottes endzeitlichen Plan. Und ich persönlich bin der Meinung, dass der Jesus schon regelrecht aufgestanden ist von seinem Thron, um seine Braut zu holen. Wir wissen alle nicht, wann das sein wird, aber wenn man schaut, was sich mit Israel politisch alles entwickelt, kann es nicht mehr lange dauern. Deshalb ganz, ganz wichtig, sich mal mit der Entrückung zu beschäftigen. Und der zweite Punkt ist, zu diesem Thema, und da weiß ich jetzt nicht, wie ihr zu diesem Thema eingestellt seid, aber zu diesem Thema gibt es verschiedene Ansichten. Es gibt wirklich wiedergeborene, bibeltreue Christen, die sagen, wenn jemand an eine stille Entrückung glaubt, das sind satanische Gedanken. Harte Formulierung, kann man auch anders formulieren. Und es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Auslegungen. Und die Frage ist, was ist denn richtig? So. Und das, was ich euch heute irgendwie mitgeben möchte, da bitte ich euch, dass ihr das an der Bibel prüft, ne? Weil die Bibel letztendlich der Maßstab ist. Das Thema ist, wie Andreas, du das schon gesagt hast, ein sehr komplexes Thema und wir bräuchten da einige Stunden mal mindestens. Und deshalb ist es mein Ziel, das ein bisschen kompakt zu tun und ich möchte gerne einmal darüber sprechen, was ist mit Entrückung gemeint, was ist das eigentlich? Dann, was geschieht denn bei der Entrückung? Was sind denn die Ereignisse, die ablaufen? Und da ist 1. Thessalonicher, Gerhard, die Stelle, die du vorgelesen hast, auch eine der wichtigsten Stellen dazu. Dann möchte ich gerne 4 Sichtweisen über den Zeitpunkt der Entrückung vorstellen. Es ist wichtig, das auch mal zu wissen. Es sind eigentlich 5. Eine ist eine kombinierte. Dann möchte ich gerne kurz vorstellen, die Entrückung und das Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit des Herrn, ist das eigentlich ein Zeitpunkt oder sind das 2 Ereignisse? Und zum Schluss würde ich gerne einige Argumente mitgeben für den sogenannten Prätribulationismus. Das ist eine der vier Ansichten. Ich würde diese Folien euch auch im Nachgang geben, ob ihr die dann auf die Homepage stellt oder verteilt, könnt ihr machen, weil es wird sehr viel und auch sehr viele Stellen. Und mein Wunsch ist auch, dass ihr angeregt seid, danach auch ein bisschen in die Tiefe selber noch zu gehen und zu diesem Thema zu forschen selber. Ein bisschen was Allgemeines, so ein bisschen als Einstieg. Was bedeutet eigentlich, entrückt zu werden? Das bedeutet, dass jemand physisch mit dem Körper von einem Ort weggenommen wird, heutzutage würde man vielleicht beamen sagen, also weggenommen wird und nicht mit dem Ziel, dass diese Person dann irgendwo im Nirvana rumschwebt, sondern um an einem anderen Ort gebracht zu werden. Im Griechischen wird dieser Fachbegriff harpazo verwendet. Diesen Begriff findet man 13 Mal im Neuen Testament und dieser Begriff kann mit an sich reißen, rauben, ergreifen, übersetzt werden. Und in diesem Begriff stecken meiner Ansicht nach zwei Gedanken schon mal drin. Einmal, dieses harpazo, dieses Entrücken, an sich reißen, wird irgendwie unvorgesehen passieren. Man kann das nicht richtig greifen, wann das sein wird. Und diese Entrückung wird mit unglaublicher Kraft geschehen. Dieses Rauben, dieses Wegreißen. Und ich bin sicher, dass es eine ganz massive göttliche Kraft bei der Entrückung im Einsatz ist. Der Begriff Entrückung, den wir ja benutzen, den gibt es nur einmal in der Bibel. Und zwar im Neuen Testament in Hebräer 11, wo von Henoch die Rede ist. Da steht, vor der Entrückung hat er, also Henoch, das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Also das klassische Wort Entrückung findet ihr nur einmal in der Bibel. Und auch gerade im Englischen, wo Rapture verwendet wird, da gibt es auch ganz oft die Diskussion über diese verschiedenen Ansichten, weil das Wort steht ja gar nicht so wirklich in der Bibel. Aber wir finden stattdessen sehr oft dieses Entrücktwerden, dieses Versetzen, der Jesus ist aufgefahren, also andere Begriffe in der Bibel zu diesem Themenkomplex. Ich möchte kurz jetzt hier mal auflisten, welche Entrückungen es in der Bibel schon gegeben hat und welche es noch geben wird. Ganz bekannt Henoch aus 1. Mose 5, da lesen wir, dass er nicht mehr war, denn Gott hatte ihn weggenommen. Bekannt. Und Elia, der mit diesem feurigen Wagen im Sturmwind in den Himmel gefahren ist. Zwei Entrückungen im Alten Testament, Henoch und Elia. Und dann im Neuen Testament finden wir natürlich den Herrn Jesus selbst. Da lesen wir unter anderem in Apostelgeschichte 1, dass der Herr Jesus emporgehoben wird, dass die Wolke ihn aufnimmt und dass er in den Himmel auffährt, den Herrn Jesus. Dann eine Entrückung und die einzige, die nicht von der Erde in den Himmel stattfindet, sondern auf der Erde, nämlich der Philippus. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 8, der Geist des Herrn entrückt Philippus und in Aschdod wurde er dann gefunden. Das heißt, er ist von einem Ort auf der Erde zu einem anderen Ort entrückt worden oder ja, physisch verschoben worden, könnte man vielleicht auch sagen. Dann habe ich der Vollständigkeit halber nochmal Paulus und Johannes aufgenommen. Hier gibt es unterschiedliche Ansichten, ob das tatsächlich eine körperliche, physische Entrückung war oder ob das nur der Geist war, der dort entrückt war. Wir lesen von Paulus, dass er bis in den dritten Himmel und in das Paradies entrückt war. Und es gibt unterschiedliche Auslegungen, war da Körper jetzt dabei oder war das nur der Geist? Deshalb habe ich das mal hier in Klammern gesetzt und ebenso auch den Johannes, den Schreiber der Offenbarung. Da lesen wir, eine Tür war geöffnet im Himmel, komm hier herauf. Und da lesen wir auch, dass er im Geist war. Deshalb gehe ich davon aus, dass er körperlich auf der Insel Patmos war und im Geist entrückt war. Könnt ihr aber gerne im Nachgang selber noch ein bisschen studieren und dann schauen, wie ihr das seht. Und dann lesen wir natürlich unter anderem die Stelle in 1. Thessalonicher, dass die Gläubigen entrückt werden. Das ist noch Zukunft. Wir lesen in der Offenbarung von den zwei Zeugen, die umgebracht werden, nach 3,5 Tagen wieder auferweckt werden und dann auch in den Himmel entrückt werden. Das sind Themen, die dann in den 7 Jahren der Drangsal passieren werden. Also diese zwei Zeugen werden auch in den Himmel entrückt werden. Und dann finden wir in Offenbarung 12 einen Sohn, der auch entrückt wird. Und das ist aber der Herr Jesus, denn dort sehen wir den Drachen als Bild für Satan. Dort sehen wir eine Frau als Bild für Israel. Und diese Frau gebiert einen Sohn, den Retter, den Messias, den Herrn Jesus. Und das ist dieser Sohn, der dann auch in den Himmel entrückt wird. Das ist dort in einem Zeitraffer sehr, sehr schnell die Geschichte von Israel und dem Herrn Jesus geschildert in Offenbarung 12. Das ist mal so ein bisschen als Einstieg allgemein zum Thema Entrückung. Ich möchte jetzt gern 3 Stellen lesen. Das sind so die Hauptstellen zum Thema Entrückung und Wiederkunft. Ich habe die auch textlich hier mitgebracht, aber vielleicht könnt ihr die auch einfach in eurer Bibel dann selbst auch mitlesen. Zuerst aus Johannes 14. Johannes 14, die ersten 3 Verse. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Jesus ist jetzt im Himmel, um was zu tun? Ein Stück weit aus dem Himmel natürlich auch zu regieren, aber um einen Ort zuzubereiten, eine Wohnung, eine Wohnstätte, wo er uns gern dabei haben möchte. Das tut er gerade. Und der Jesus verspricht hier, ich komme wieder und ich komme wieder, um euch zu holen und um dann diesen Zustand zu haben, den der Herr Jesus sich schon immer gewünscht hat, nämlich seine Braut bei sich zu haben und in einer ganz engen Gemeinschaft zu haben, so wie er eigentlich Adam und Eva im Garten Eden geschaffen hat, um diese ganz intakte Beziehung zu haben. Das wird dann passieren. Die zweite Stelle aus dem 1. Korintherbrief, auch eine sehr wichtige Stelle zur Entrückung, 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 53. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Ein ganz wichtiger Vers, wo wir ein paar Details finden. Wenn wir uns gleich die Ereignisse anschauen, gehen wir hier nochmal darauf ein. Aber der Paulus sagt hier, ich erzähle euch ein Geheimnis. Warum ist denn die Entrückung ein Geheimnis? Ganz einfach, schaut mal ins Alte Testament, dort werdet ihr keine einzige Stelle über die Entrückung finden. Auch nicht prophetisch. Es ist ein Geheimnis. Und es wird erst im Neuen Testament der Gemeinde als Geheimnis offenbart. Und es ist ganz klar so, dass es irgendeine Verwandlung stattfinden wird. Und da schauen wir uns gleich nochmal ein. Hier ist die letzte Posaune. Ich sage mal, vielleicht an der Stelle schon mal was dazu. Was ist denn mit der letzten Posaune gemeint? Da sagen ja ganz viele, das ist die 7. Posaune in der Offenbarung. Das ist die letzte Posaune. Gucken wir uns gleich an, ob das stimmt. Und dann der dritte Abschnitt, 1. Thessalonicher. Wir haben ihn eben gelesen, ich würde ihn gerne nochmal vorlesen. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird er auch Gott, wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Und jetzt ganz wichtig, jetzt kommt eine Klammer. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Stelle zur Entrückung. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir das, was hier in der Klammer gesetzt ist, kommt auf die Übersetzung drauf an, aber im Grundtext ist das ein Einschub. Und dass wir das als Einschub verstehen, denn wenn wir das einfach durchlesen, dann haben wir Chaos. Es geht hier nämlich nicht in dem Sinn um die Entrückung, sondern wir lesen das, wird Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Das wird sein, wenn der Herr Jesus als Sohn des Menschen auf den Wolken in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, dann wird er die Entschlafenen, die Verstorbenen mitbringen. Und dann sagen die Thessalonicher, ja, wie kann das denn passieren? Die sind gestorben, wie soll denn der Herr Jesus die mitbringen? Und jetzt kommt dieser Einschub und deshalb in Klammern, jetzt kommt nämlich die Erklärung, wie es sein kann, dass Entschlafene mit dem Herrn Jesus wieder mitkommen. Und dann erläutert er hier konkret, was mit den Entschlafenen unter anderem passiert bei der Entrückung, die dann im Himmel sind und dann mit dem Herrn Jesus mitkommen werden. Wir finden hier dieses Wort auch entrückt werden, das ist einmal an dieser Stelle. Und was ich sehr, sehr schön finde, der Jesus oder die Bibel spricht von Entschlafenen. Für den Herrn Jesus oder für Gott ist es, wenn ein Mensch stirbt, als wenn er schlafen würde. Es ist für ihn ein leichtes, diesen Menschen wieder zum Leben zu bringen. Und so wie es für uns relativ einfach ist, einen schlafenden Menschen zu wecken, da kommt auf den Schlaf drauf an, aber einen Menschen zu wecken, so einfach ist es für den Herrn Jesus, einen verstorbenen Menschen wieder zum Leben zu bringen. Und anhand dieser drei Stellen würde ich jetzt gerne den Ablauf der einzelnen Ereignisse bei der Entrückung vorstellen. Der erste Punkt ist, der Herr Jesus selbst wird aus dem Haus des Vaters herabkommen, wo er uns eine Stätte bereitet hat. Er schickt keinen Engel und sagt, hol mal meine Braut. Der Herr Jesus wird persönlich selber kommen. Er kommt aus dem Himmel, aus dem Haus des Vaters, dort, wo er schon für uns, für seine Braut, einen Ort hergerichtet hat. Und er kommt herab mit dem Ziel, seine Braut, die Gemeinde, die globale Weltgemeinde, diesen Einleib, seine Braut, zu sich zu nehmen. Das ist der Grund, warum der Herr wiederkommt. Nicht um Gericht zu üben, über die Erde zu herrschen, sondern er kommt, um seine Braut zu holen. Sehr schön übrigens zu sehen bei Isaak, der ja auch ein Bild auf den Herrn Jesus ist, wer auf seinem Acker steht, wie er betet und Ausschau hält und dann kommt Rebekka mit seinem Knecht und er hält Ausschau nach dieser Braut und hat diese Sehnsucht, seine Gemeinde, die Gemeinde endlich zu sich zu holen. Der Herr wird mit gebietendem Zuruf, das ist ein Befehlsruf, wird er herabkommen. Und diesen Befehlsruf kennen wir aus der Auferweckung von Lazarus. Da ruft der Herr Jesus, Lazarus, komm heraus. Das ist ein Ruf voller Kraft. Und mit diesem Ruf wird der Herr Jesus die Entschlafenen rufen und auch die zu der Zeit dann Lebenden. Mit einem Befehlsruf. Wir werden das Signal der göttlichen Posaune hören. Ich kann aus der Bibel nicht herauslesen, wer diese Posaune bläst. ist, glaube ich, auch nicht wirklich kriegsentscheidend. Auf jeden Fall wird es irgendein Posaunensignal hören. Und ob das die Ungläubigen hören, glaube ich auch nicht. Gibt es auch unterschiedliche Auslegungen. Es wird auf jeden Fall ein Signal der Posaune zu hören sein. Dann das Nächste, zuallererst werden die Toten in Christus auferstehen. Jetzt kann man diskutieren, wer sind denn die Toten in Christus? Definitiv alle, die im Zeitalter der Gemeinde gestorben sind. Ob das auch die alttestamentlichen Gläubigen sind, gibt es auch unterschiedliche Auslegungen. Das ist eure Hausaufgabe, könnt ihr selber mal forschen. Das sind so Detailfragen, da können wir heute auch nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall, die Toten werden zuerst auferstehen. Und da ist es völligst egal, ob der Körper der Märtyrer zersägt wurde. Da ist es völlig egal, ob jemand verbrannt wurde und zur Sicherheit dann auch nochmal die Asche übers Meer gestreut wurde. Es ist für den Herrn Jesus, für Gott selbst ein leichtes, diese Körper wieder zusammenzusetzen. Die Seelen und die Körper der Toten vereinigen sich wieder. Wo sind die Seelen der verstorbenen Gläubigen? Die sind im Paradies beim Herrn. Und wenn er zur Entrückung wiederkommt, wird er die Seelen mitbringen. Und die Körper werden auferstehen. Und es wird wieder eine Zusammenführung zwischen Körper und Seele der Verstorbenen geschehen. Und dann werden diese Körper natürlich Unverweslichkeit, also der Auferstehungsleib, das werden die Ewigkeitskörper sein, es werden nicht mehr unsere krank werdenden, beschränkten Körper sein, es werden diese Ewigkeitsleiber, wie die Bibel sagt, sein. Und alle, die zu dem Zeitpunkt dann noch leben, werden auch umgewandelt werden. Wir werden neue Körper bekommen. Das heißt, das Verwesliche, unser Körper, wird Unverweslichkeit anziehen. Und dann werden wir alle zusammen, nicht irgendeiner ist schneller, wir werden alle zusammen in den Wolken entrückt werden und es wird diese Vereinigung in der Luft passieren. Die Vereinigung des Herrn mit seiner Gemeinde. Warum Luft? Oder nicht warum Luft, sondern ich finde, es ist ein sehr interessanten Gedanken mit der Luft. Wer ist denn der Fürst oder der Herrscher der Luft? Ich glaube, das steht in Epheser 2, Vers 2, das ist Satan. Satan ist derjenige, der in der Luft regiert. Was für ein Triumph, dass die Entrückung und diese Vereinigung in der Luft stattfinden wird, in dem Hoheitsgebiet Satans. Ein absoluter Triumph, dass die Gemeinde und Christus zusammenkommen, um dann noch einen Schritt weiter, nämlich dann in das Vaterhaus zu gehen, in den Himmel, wo die Wohnung zubereitet ist. Und dort werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Wir werden auch sicherlich im tausendjährigen Reich mal wieder auf der Erde sein, weil wir mit Christus über das tausendjährige Reich herrschen. Aber wir werden immer mit dem Herrn zusammen sein und es wird da keine Sünde mehr sein, die irgendwie was trennt. Das sind auf Basis der drei Abschnitte die Ereignisse, wie eine Entrückung abläuft. In der Christenheit, ob in Amerika, ob hier in Europa, gibt es eigentlich wenig Diskussion darüber, ob es eine Entrückung stattfindet. Das ist relativ weit verbreitet. Ich glaube, da ist die Bibel auch, und wir haben das ja jetzt gesehen, relativ klar. Und diejenigen, die die Entrückung leugnen, die leugnen noch vieles Grundsätzliches mehr. Aber in der Diskussion mit Leuten und auch Bibellehrer kommen ganz schnell an den Punkt und sagen, wann ist denn der Zeitpunkt der Entrückung? Wann wird denn die Entrückung stattfinden? Und deshalb möchte ich jetzt gerne auf den nächsten Seiten mal kurz, wir haben wirklich nicht die Zeit, kurz darlegen, was es für verschiedene Ansichten gibt. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, auch wenn ihr vielleicht schon aus der Bibel her eine Ansicht als die, ich sage es mal in Anführungsstrichen, richtigen seht. Die erste Ansicht ist die Entrückung vor der Drangsal. Und der Fachbegriff ist Prätribulationismus, Prä vor, und Tribulationismus ist die Trübsal. Das heißt, die Entrückung findet vor der Trübsal statt, die Vorentrückung. Ich habe euch mal so einen stark vereinfachten Zeitstrahl mitgebracht. Den müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Das kann ich euch jetzt nicht noch erläutern. Es ist so, dass der Herr hier auf der Erde war, dass er gekreuzigt wurde und dass er in den Himmel aufgefahren ist. Dafür steht das Kreuz als Zeitpunkt. Es hat dann eine Übergangszeit gegeben bis Pfingsten, wo der Heilige Geist kam. Und seit Pfingsten ist Zeitalter der Gemeinde. Das ist das Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Es wird dann, ich bin überzeugt, dass es dann auch eine gewisse Übergangsfrist geben wird. Und dann wird die Drangsal kommen oder die Trübsal. Und die Bibel sagt, dass das 7 Jahre sein wird. Und ich glaube, dass wir das auch wortwörtlich nehmen können, dass das tatsächlich 7 Jahre sein wird, wo hier auf der Erde unvorstellbare Dinge abgehen werden. Und aus meiner Sicht wird das nicht mehr lange dauern. Dann wird der Herr in Macht und Herrlichkeit kommen. Dann wird es 75 Tage eine Übergangszeit geben, wo dann der Tempel wieder gereinigt wird, wo sich der Antichrist reingesetzt hat, wo das Gericht zwischen Schafen und Böcken stattfinden wird. Und dann wird der Herr sein 1000-jähriges Reich aufrichten. Das wird 1000 Jahre existieren. Und dann wird das Gericht der Toten stattfinden. Das ist der große weiße Thron, wo alle Ungläubigen gerichtet werden. Das war so ein bisschen als Basis. Sehr, sehr spannend, sich mit diesen Themen auch nochmal zu beschäftigen. Aber für heute mal so knapp. Und diese Ansicht, dieser Prätribulationismus lehrt, dass alle Gläubigen der Gemeinde vor der Drangsal entrückt werden. Das heißt, Entrückung vor den 7 Jahren und die gläubigen Christen der Gemeinde werden die 7 Jahre der Drangsal nicht miterleben müssen. Es wird eine ganz klare Unterscheidung gemacht und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir die Bibel studieren, dass wir eine Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde machen, weil der Heilsplan für Israel sieht anders aus als der Heilsplan für die Gemeinde. Und diese Ansicht lehrt, die Gemeinde wird entrückt. Alle Juden, die sich im Zeitalter der Gemeinde bekehrt haben, gehören natürlich zur Gemeinde, die werden natürlich auch entrückt, aber das Volk Israel an sich wird hier auf der Erde bleiben und wird auf diesem Volk wird der Fokus in diesen 7 Jahren auch liegen. Parallel zur Drangsal ist die Gemeinde im Vaterhaus. Wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus stehen. Wir erwarten kein Gericht, aber der Herr wird sich mit dir und mit mir unterhalten über dein Leben. Und wie schön, wenn wir dann nicht mit leeren Händen vor ihm stehen. Es wird die Hochzeit des Lammes stattfinden und das alles parallel zu den 7 Jahren. Und einige Ausleger sind der Meinung, dass das große Hochzeitsmahl dann in das 1000-jährige Reich sogar noch hineingeht. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Die Bibel lehrt uns, dass die Hochzeit des Lammes während der Drangsal im Himmel geschieht und parallel zur Drangsalzeit auf der Erde. Und das ist die Ansicht zur Entrückung, die am weitesten verbreitet ist. Kommen wir zur zweiten Ansicht, zu dem Post-Tribulationismus, Post-Nach, das ist die Nachentrückung. Und diese Entrückung lehrt, oder diese Lehre lehrt, dass die Gemeinde durch die Drangsal durschgehen muss, diese 7 furchtbaren Jahre miterleben muss und am Ende, kurz vor Ende der 7 Jahre, entrückt wird. Und zwar dann, bevor der Herr in Macht und Herrlichkeit nach der Drangsal zur Aufrichtung seines Reiches wiederkommt. Das bedeutet, die Gläubigen werden entrückt, dann gibt es eine Blitzhochzeit, ja, ein Blitz. Gericht vor dem Christi-Stuhl Christi und dann in Macht und Herrlichkeit kommen die Gläubigen wieder mit. Das heißt, die ganzen Ereignisse laufen relativ kurz ab, hoch, Hochzeit, Christi-Stuhl des Richters und wieder runter. Das ist die Ansicht, kurz vor den 7 Jahren. Und die diese Ansicht vertreten, sagen, ja, die Gläubigen müssen durch die Drangsal durch, es wird auch sehr, sehr hart, aber irgendwie müssen wir diesen Bibelvers dass wir vor dem Zorn Gottes bewahrt werden, den müssen wir ja irgendwo damit noch unterbekommen. Und deshalb sagen sie, okay, die Gemeinde muss zwar durch, aber letztendlich vor dem Zorn Gottes werden sie bewahrt. Das ist die am zweitweitesten verbreitete Ansicht zur Entrückung. Und wenn man heute mal, ich sage immer YouTube, ja, also diese Videoplattform im Internet, da gibt es sehr, sehr viele gute Dinge drauf. Sehr viele gute Auslegungspredigen von Roger Libby beispielsweise. Aber zu dem Thema Entrückung, so viele Ansichten. Deshalb ganz, ganz wichtig, dass wir ein festes biblisches Fundament haben, um das richtig einsortieren zu können. Und dort ist eigentlich die gängige Meinung, es wird nur diese Entrückung nach den 7 Jahren geben. Das ist eine sehr weit verbreitete Meinung dort. Die dritte Ansicht, das ist die Entrückung in der Drangsal oder in der Mitte der Drangsal. Und das ist der sogenannte Intratribulationismus, das ist der Fachbegriff dafür. Und das sind eigentlich zwei Ansichten, die ich hier mal zusammen darstellen möchte. Die erste Ansicht besagt, die Gemeinde wird genau nach 3,5 Jahren in der Mitte der Drangsal entrückt. Die Argumente dafür sind, ja, das Buch Daniel und auch die Offenbarung sprechen ja immer von 2 mal 3,5 Jahren. Also da muss ja irgendwo dann was passieren. Außerdem gehen viele Ausleger davon aus, die sagen, ja, nee, die ersten 3,5 Jahre, die Gerichte dort, die sind menschengemacht, das sind Naturkatastrophen, das sind menschliche Gerichte, das ist aber nicht der Zorn Gottes. Und da muss die Gemeinde durch und der Zorn Gottes fängt dann erst nach 3,5 Jahren an und davor wird die Gemeinde erdrückt. So ganz sind die sich auch nicht einig. Und dann gibt es noch die Ansicht, die sagt nicht genau in der Mitte, sondern etwa nach 5,5 Jahren, weil erst die letzten 1,5 Jahre, wenn dann auch die Zornschalen Schlag auf Schlag ausgegossen werden, das ist der Zorn Gottes und davor wird die Gemeinde bewahrt. Aber die 5,5 Jahre davor müssen sie erleiden. Und der Hauptargument, ich hatte es ja eben schon gesagt, ist, dass diese 7 Jahre Drangsal in 2 mal 3,5 Jahre untergliedert werden. Und viele sagen natürlich, die Posaune aus 1. Korinther. Haben wir was gelesen von der letzten Posaune, ne? Und die letzte Posaune ist die 7. Posaune in der Offenbarung, laut der Aussage. Und dann muss die Entrückung dann stattfinden. Das ist natürlich nicht richtig. Denn als der Korintherbrief geschrieben wurde, gab es die Offenbarung noch nicht, gab es das Buch der Offenbarung noch nicht. Der Paulus kann nicht an die Korinther etwas schreiben und über eine letzte Posaune schreiben und die 1. Korinther wissen gar nicht, was die letzte Posaune ist. Das Buch der Offenbarung gab es noch gar nicht. Sondern um welche Posaune handelt es sich hier? Früher war es so, es gab 3 Posaunensignale. Wenn ein Kriegsherr irgendwo gelagert hat, Zelte aufgebaut haben. Dann wurde die 1. Posaune geblasen, das war das Signal, Leute, baut eure Zelte ab, packt euren Rucksack, packt alles zusammen. Dann gab es das 2. Posaunensignal, das hieß, macht euch bereit loszugehen. Das heißt, die haben sich alle in Formation aufgestellt. Und dann kam die 3. Posaune, die 3. und letzte, und das war das Signal, los. Abmarsch. Und das ist gemeint mit der letzten Posaune aus 1. Korinther. Das ist die letzte Posaune, das ist das Signal für die Gemeinde, dem Herrn entgegenzugehen. Loszumarschieren ins Vaterhaus. Das ist mit der letzten Posaune gemeint. Und das entkräftigt auch diese Ansicht. Das ist eine wenig verbreitete Ansicht zur Entrückung. Und dann kommen wir noch zur letzten Ansicht, das ist eine Teilentrückung oder eine mehrgeteilte Entrückung. Und diese Ansicht sieht vor, dass die geistlichen Christen, also die vorne mit dabei sind, die guten Christen, die den Herrn erwarten, hingebungsvoll dienen, die werden vor der Drangsal entrückt. Und die fleischlichen Christen, ja, die noch ein bisschen Nachholbedarf haben, die werden in der Drangsal gezüchtet und erzogen und werden dann am Ende der Drangsal entrückt. Manche gehen davon aus, es wird auch Zwischenentrückungen in der Drangsal geben, je nach geistigen Reifegrad wirst du entrückt. Und manche sagen auch, na, die werden erst am Ende des tausendjährigen Reiches entrückt. Und der Hauptzweck oder der Argumentation ist ja, ja, es gab ja die 10 Jungfrauen, ne? 5 wurden entrückt, 5 nicht. Und ja, wir sind ja jetzt auch so, die letzte Phase der christlichen Epoche ist ja Laodicea, Sendschreiben. Und die sind ja lau, ne? Und aus den lauen Christen müssen wieder überzeugte, hingebungsvolle Christen gemacht werden. Und das sind so die Aspekte, die die Ausleger hernehmen, um diese Ansicht zu belegen. Und es gibt ja auch viele Stellen, die sagen, wacht, wacht auf den Herrn, erwartet ihn. Und die, die es halt nicht tun, die müssen halt durchs Gericht durch. Das ist eine am wenigsten verbreiteten Ansichten. Es ist aber wichtig, die mal zu kennen und zu wissen. Es ist jetzt so, diese Entrückung inmitten der Drangsal, beziehungsweise die Teilentrückung möchte ich jetzt hinten anstellen und nicht weiter behandeln, weil das sind wirklich wenig verbreitete Ansichten. Und da gibt es ganz offensichtliche Punkte aus der Bibel, die sagen, das kann es nicht sein. Bleiben also noch 2 Ansichten übrig. Das eine ist die Entrückung vor der Drangsal und das andere ist die Entrückung nach der Drangsal. Und wie lösen wir jetzt dieses Problem? Ich möchte nachher ein paar Argumente noch bringen und jetzt erstmal hier eine Gegenüberstellung machen. Wir sagen, okay, das Wiederkommen. Die Bibel spricht immer über das Wiederkommen des Herrn. Wenn es um die Entrückung geht, wird Wiederkommen des Herrn dieser Begriff verwendet. Wenn wir aber auch über das Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches kommen, wird auch der Begriff Wiederkommen des Herrn verwendet. Und die Frage ist dieses Wiederkommen des Herrn ein Ereignis oder 2 Ereignisse? Und wenn wir diese Frage beantwortet haben, entkräftigen wir eine dieser Ansichten. Und ich möchte gerne die diverse Bibelstellen, ich gehe die jetzt schnell runter, könnt ihr gerne zu Hause dann nochmal nacharbeiten, gegenüberstellen einmal die Entrückung der Gemeinde und dann das Wiederkommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit nach der Drangsal. Es gibt einmal, oder es gibt ganz unterschiedliche Bibelstellen, ich habe mal ein paar gesammelt. In 1. Thessalonicher heißt es, Christus kommt in der Luft. Und in Sacharja wird uns prophetisch gesagt, dass Christus, dieser erwartete Messias, auf die Erde kommt und zwar auf den Ölberg. Er wird seinen Fuß auf den Ölberg stellen, der Ölberg wird sich teilen und es wird ein Tal entstehen. Was ist denn jetzt richtig? Dann lesen wir in 1. Thessalonicher, dass Christus kommt wegen der Heiligen, also um die Heiligen zu sich zu nehmen. Und in 1. Thessalonicher 3 und auch im Judasbrief lesen wir, dass Christus mit den Heiligen kommt. Ja, wie jetzt? Kommt er und holt uns oder kommt er mit uns wieder runter? Und dann haben wir in 1. Thessalonicher 4 gelesen, dass die Gläubigen vor der Erde entrückt werden und von den Ungläubigen wird gar nichts gesagt. Die werden dann das Ergebnis sehen, dass nämlich plötzlich viele Menschen nicht mehr da sind. Aber ansonsten spielen die Ungläubigen keine Rolle. Und wenn wir die Endzeitrede vom Herrn Jesus lesen, Matthäus 24 beispielsweise, lesen wir, wenn der Herr kommt, dann gehen die Gläubigen ins tausendjährige Reich ein und die Ungläubigen werden gerichtet. Also was jetzt? Spielen die Ungläubigen jetzt eine Rolle oder nicht? Machen wir mal weiter. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, dass Christus persönlich die Seinen sammelt. Und dann lesen wir in Matthäus 24, auch in anderen, dass Engel losgeschickt werden, und zwar sind das die Engel der 4 Himmelsrichtungen. Das heißt, es wird ein weltweites Ereignis sein und diese Engel werden die Auserwählten sammeln. Was denn jetzt? Sammelt der Herr Jesus oder sammelt der Engel? Wir lesen in Offenbarung 3, ganz klar und auch an vielen anderen Stellen, dass die Gläubigen vor der Versuchung und vor Gottes Zorn bewahrt werden. Wir werden davor bewahrt. Aber Matthäus 24 steht, dass Christus nach der Drangsal kommt, um seine Feinde zu besiegen und zu kommen. Also nach der Drangsal, die Postentrückung. Das heißt, wir müssen dann doch durch die Drangsal durch den Zorn. 1. Thessalonicher 4 steht, während Christus, wir haben das gelesen, während Christus herabkommt, findet die Auferstehung statt. Also die Umwandlung unserer Körper und findet die Auferstehung statt. Aber in Offenbarung 19 steht ein anderer Ablauf, nämlich Christus kommt wieder, dann laufen diverse Ereignisse ab und dann erst lesen wir von der Auferstehung der Heiligen. Christus kommt, Schlacht von Hamageddon, die zwei Tiere werden in den Feuersee geworfen, Satan wird gebunden, also diverse Ereignisse und dann findet erst die Auferstehung der Heiligen statt. War es jetzt richtig? Und die letzten Punkte, wir lesen ganz klar in der Bibel, dass es keine Zeichen geben wird, die die Entrückung ankündigen und dass auch nichts mehr erfüllt werden muss, damit die Entrückung stattfinden kann. Die Entrückung kann jetzt passieren. Es muss nichts Geschichtliches noch erfolgen, damit die Entrückung stattfindet. Aber wir lesen Matthäus 24, dass noch sehr viele Zeichen geschehen müssen und geschichtliche Abläufe, bis der Herr wiederkommt. Was denn jetzt? Kann die Entrückung jetzt direkt stattfinden oder müssen noch diverse Dinge passieren, damit die Entrückung stattfindet? Die anderen zwei Punkte lasse ich der Zeitwesen mal außen vor. So, was machen wir jetzt damit? Also aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Möglichkeit 1, die Bibel ist widersprüchlich. Schlecht abgestimmt. Gehen wir davon aus, sagen wir nicht, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und wahr ist und dass die Bibel sich gegenseitig auch auslegt, also die unterschiedlichen Stellen, die legen sich gegenseitig aus. Das bedeutet doch im Ergebnis, die Lösung ist, es gibt das Wiederkommen des Herrn Jesus, ist zwei Ereignisse. Zwei Ereignisse, nämlich die Entrückung, linke Spalte, die Gemeinde wird entrückt, dann die Drangsal und dann das zweite Ereignis, das ist das Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Der Herr kommt zweimal auf die Erde. Das erste Kommen ist geschehen, als er vor etwa 2000 Jahren als Baby, als Mensch hier auf der Erde geboren wurde. Er ist gekommen als Messias, als Retter. Und das zweite Kommen wird sein, als Menschensohn auf der Wolke, der kommt als Richter. Das ist das zweite Kommen. Aber dieses zweite Kommen wird ein Vorereignis haben und das ist die Errettung und die Begegnung in der Luft und dann das Führen der Gläubigen ins Vaterhaus. Ich gebe mal ein bisschen Gas, Entschuldigung. Das ist jetzt eine Sammlung noch an Argumenten, also wer jetzt noch nicht überzeugt ist, nochmal ein paar Argumente, die ihr gerne auch zu Hause dann nochmal ein bisschen vertieft, weil die Zeit haben wir nicht. Ich möchte jetzt noch einige Argumente bringen, die für den Prätribulationismus sprechen, also für die Entrückung vor der Drangsal. Erster Punkt, hatten wir eben schon gesagt, der Herr verspricht, uns vor der Stunde der Versuchung zu bewahren. Stunde der Versuchung, Fachbegriff Ora, Stunde, Ora. Und das kann 60 Minuten sein, das kann aber auch eine Zeitabschnitt sein. Und in dem Fall macht es Sinn, dass es bei der Versuchung nicht 60 Minuten Versuchung ist, sondern dass es ein Zeitabschnitt der Versuchung sein wird. Ganz massive Versuchung durch den Antichrist und in diesen 7 Jahren. Und der Herr sagt, ich werde euch bewahren vor der Stunde der Versuchung, über diesen Zeitabschnitt der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Das, was in den 7 Jahren abläuft, wird über die ganze Erde kommen. Zweiter Punkt für den Prätribulationismus. Die Gemeinde wird vor dem kommenden Zorn gerettet werden. Und da gibt es zwei Stellen aus dem 1. Thessalonicher Brief. Da heißt es, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und dann noch, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Und wenn wir uns anschauen, wo beginnt Gottes Zorn? Bestimmt nicht erst, wenn die Zornschalen ausgegossen werden und bestimmt nicht erst zur Mitte der Drangsal, sondern wer bricht die Siegel? Es ist das Lamm. Alles, was in dieser Drangsal, von wo es ausgeht, ist Gott selbst. Gott bricht die Siegel, das Lamm. Das heißt, auch diese Gerichte haben ihren Ursprung in Gott. Und dieser Zorn und diese Versuchung, es ist über die gesamten 7 Jahre. Es muss einen notwendigen Zeitabschnitt zwischen diesen beiden Wiederkommen geben, das Wiederkommen zur Entrückung und das Wiederkommen in Macht, in Herrlichkeit. Ich hatte es eben schon angesagt, der Richterstuhl des Christi, dieses Ereignis wird da stattfinden und auch die Hochzeit des Lammes. Und das ist schon so eindeutig, dass es da irgendwo einen Zeitabschnitt geben muss und dass das nicht dieses Hoch und direkt wieder runter geben kann. Jetzt ein bisschen kniffliger Punkt, Jesaja 65. Erstmal angenommen, wir wissen, die Gläubigen aus dem Alten Testament, die Gläubigen aus dem Neuen Testament, aus der Gemeinde und auch die Märtyrer, die in der Drangsalzeit sterben, Offenbarung 19, Offenbarung 20, werden auferstehen, werden unverwesliche Körper bekommen, das sind diese Ewigkeitsleiber, und werden über das 1000-jährige Reich herrschen. Das heißt, alle diese Leute bekommen unverwesliche Ewigkeitsleiber. Die Bibel sagt uns aber, unter anderem in Jesaja 65, dass es Menschen mit natürlichen Körpern im 1000-jährigen Reich sein wird. Wenn jetzt aber alle erst am Ende der 7 Jahre entrückt werden, dann gibt es keine Christen mit sterblichem Körper mehr auf der Erde, die ins 1000-jährige Reich reingehen können. Weil die würden alle umverwandelt werden. Und das ist ein ganz klarer Punkt dafür, dass es in den 7 Jahren wird es Menschen geben, ganz, ganz viele, die sich bekehren, die auch als Märtyrer sterben und die dann mit ihren sterblichen Körpern ins 1000-jährige Reich eingehen. Und deshalb ein ganz klarer Punkt dafür, dass es die Entrückung vor den 7 Jahren ist. Ein weiterer Punkt, wir lesen in Matthäus 25 unter anderem, dass der Herr Jesus nach den 7 Jahren und vor dem 1000-jährigen Reich Gericht halten wird. Und zwar ist das Gericht der Lebenden oder an den Lebenden. Und da wird eine Trennung in Schafe und Böcke stattfinden. Schafe stehen für die, die Christus angenommen haben, und Böcke sind die, die abgelehnt haben. Das ist jetzt also ein Anti-Argument. Ja? Das heißt, wenn am Ende erst nach der Drangsal alle Christen entrückt würden, dann würde es ja gar keine Schafe mehr auf der Erde geben, sondern nur Böcke. Und dann muss auch keine Trennung stattfinden. Logisch. Auch ein ganz schwerer Punkt oder Argument für eine Entrückung vor der Drangsal. Dann finden wir zwei prophetische Aussagen. Daniel 9, über dein Volk, das ist Israel, und deine heilige Stadt, das ist Jerusalem, sind 70 Jahrwochen bestimmt. Also diese 70 Jahrwochen sind über Israel bestimmt. Und wehe, denn groß ist der Tag, keiner ist ihm gleich, und eine Drangsal ist es für Jakob. Und Jakob steht hier für Israel. Also ganz klar, prophetisch ist diese Drangsal für Israel angekündigt. Dann, da gehe ich jetzt mal ein bisschen schnell drüber, die Gemeinde kommt bis Offenbarung 3 vor. Die Sendschreiben Offenbarung 2 und 3. Das ist der Abriss über die kirchliche Geschichte und wir befinden uns in der letzten Phase, in Laodicea, und dort steht, dass der Herr vor der Tür steht. Und dann kommt die Gemeinde nicht mehr vor, bis zur Hochzeit des Lammes. Auch ein Punkt dafür, dass die Gemeinde vorher entrückt wird. Und ab Kapitel 4 gibt es die 24 Ältesten im Himmel, die auf Thronen sitzen. Können wir jetzt nicht vertiefen. Das ist auch ein Bild für die Gläubigen, die dann im Himmel sind. Und die 24 repräsentieren die Erretteten im Himmel. So wie es auch diese 24 Priesterordnungen gab, komplexes Thema. Aber 24 Ältesten sind die Gläubigen im Himmel. Und dann noch ein letzter Punkt. Wir lesen in 2. Thessalonicher, dass im Moment noch etwas hindert, dass das Böse zur vollen Entfaltung kommt und dass der Antichrist sichtbar wird oder auf, sagen wir, aktiv werden kann. Und es gibt etwas, was hindert. Und was ist das, was hindert? Das kann nur der Heilige Geist sein, der in den Gläubigen wohnt, in der Gemeinde wohnt und hier auf der Erde vertreten ist. Und die Gemeinde und die Gläubigen müssen weg sein und somit auch wird auch die Aktivität des Heiligen Geistes deutlich weniger. Und das muss erst geschehen und dann ist der Weg frei, dass Satan das Böse zur vollen Entfaltung bringt und dass dann auch irgendwann der Antichrist auftritt. Auch in der Drangsal, in den 7 Jahren, wird der Heilige Geist wirken. Es werden sich nämlich unzählige Menschen auch bekehren. Aber dieser Wohnort, diese Präsenz durch die Gläubigen auf der Erde muss erst weg sein, entrückt werden und dann wird das Böse sich entfalten können. Die 3 Punkte überspringe ich jetzt mal. Da kommen wir jetzt, das dauert zu lang, nochmal ein Punkt. Vielleicht in keiner einzigen Stelle über die Drangsal wird die Gemeinde erwähnt. Auch noch so ein Punkt für die Vorentrückung. Und wir werden aufgefordert, den Herrn zu erwarten. Und die Gläubigen in der Drangsalszeit werden aufgefordert, auf Zeichen zu schauen und die Zeichen zu erkennen. Und wir werden aufgefordert, auf den Herrn zu warten. Also auch ganz unterschiedliche Aufgaben. Und wenn wir mal anschauen, wie die Drangsalszeit und das, was dort passiert, beschrieben wird. Ich habe hier mal ein paar Begriffe auf. Tag der Rache, Tag der Verwüstung, Tag des Grimms, Tag der Not, der große und schreckliche Tag des Herrn, Tag des Verderbens, das Feuer seines Eifers, der Zorn des Herrn, Stunde des Gerichts. Der Herr hat so viel hergegeben, sein Leben, um die Gemeinde zu erkaufen. Die Gemeinde wird nicht in diese Phase der Menschheit reinkommen. Bin ich fest davon überzeugt. Jetzt haben wir diese ganzen Punkte im Kopf und deshalb meine letzte Folie und nun. Was machen wir jetzt damit? Es ist wichtig, dass wir anderen Menschen, anderen Christen und auch Ungläubigen unseren Glauben erklären können. Die Bibel fordert uns dazu auf. Du hast eine Verantwortung, zu dem, was du glaubst, das erklären zu können. Und zwar so, dass Menschen überzeugt werden. Und die Entrückung ist das, worauf wir warten. Das ist unsere glückselige Hoffnung, auf die die Gemeinde hinwartet. Dann musst du das den Menschen auch erklären können. Und Ziel ist es, dass ihr so ein bisschen jetzt auch Futter an die Hand bekommen habt, ein bisschen Argumente, um euch selbst mit dem Thema nochmal zu beschäftigen und das dann auch wirklich überzeugt zu vertreten, auch anderen Menschen gegenüber. Das ist der eine Punkt. Aber ich möchte gerne aus einem Buch von Mark Hitchcock 5 Auswirkungen hier nochmal kurz anpinnen, was das Beschäftigen mit der Entrückung für Auswirkungen hat. Punkt 1. Die Entrückung oder die Lehre der Entrückung, und ich sage jetzt bewusst die Vorentrückung, hat einen bekehrenden Einfluss auf suchende Herzen. Ich weiß nicht, ob es hier bei euch heute oder in der vollen Gemeinde, ob es da noch Ungläubige gibt. Aber wer sich aufrichtig mit der Entrückung und auch mit der Vorentrückung beschäftigt, der muss eigentlich zu dem Schritt kommen und sagen, Herr, rette mich. Ich möchte nicht hier bleiben und in das, was dann kommt, reingehen. Also die Auswirkung ist wirklich, dass ungläubige Menschen, Angehörige, ich kenne euch nicht, ob ihr vielleicht ungläubige Kinder habt oder so, dass sie diesen Schritt tun. Und deshalb auch wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Der 2. Punkt, die Entrückungslehre hat einen motivierenden Einfluss auf seelengewinnende Herzen. Evangelisieren. Wir wissen, es dauert nicht mehr lange. Das soll uns motivieren. Die Menschen, die hier in Bischofen und sonst wo leben, noch zu erzählen vom Herrn und von dem, was auf sie zukommt. Die Entrückungslehre hat einen reinigenden Einfluss auf sündige Herzen. Das bist du und das bin ich. Auch wir sündigen. Auch wir fallen. Und das Bewusstsein, dass der Herr bald kommt und seine Braut holt, und ich hoffe eine reine Braut, bringt uns auf die Knie und führt dazu, Herr, vergib mir mein Versagen, vergib mir mein Fallen und hilf mir, dir ähnlicher zu werden. Also das Thema Entrückung muss uns eigentlich anspornen, ein Leben zu führen, wie der Herr es erwartet. Und ganz ehrlich, das ist meine persönliche Meinung. Zwei Sätze, bin gleich fertig. Das, was momentan mit diesem kleinen Virus hier auf der Welt los ist, trifft massivst Gemeinden. Alle Gemeinden, guck mal, wie ihr hier sitzt, ja, massivst. Und ich glaube, dass das ein Puzzleteil ist, um die Gemeinde, die Braut Christi, zu reinigen. Das ist ein Punkt, wo sich Gemeinden einfach auch mal hinterfragen und sagen, nicht ein weiter so. Zu hinterfragen, wo stehen wir vielleicht falsch? Das Gericht fängt beim Haus Gottes an. Und ich glaube, dass gerade diese Krise, in der wir stecken, eine Erziehung auch der Gemeinden ist. Warum? Der Herr möchte uns als reine Braut haben, wenn er wiederkommt. Und vielleicht kann die Corona-Krise dazu beitragen, dass sich Gemeinden reinigen, Dinge, die schief sind, aus dem Weg räumen. Die Entrückungslehre hat einen beruhigenden Einfluss auf aufgewühlte Herzen. Guck rum, Kriege, Hungersnot, Corona, Weltwirtschaftskrise, alles kommt. Das kann dich unruhig machen. Und wenn du mit der Entrückung dich beschäftigst, mit dem, was kommt, dann beruhigt das, weil du weißt, ein bisschen was müssen wir jetzt erleben, aber vor dem, was wirklich massivst hier, diese Apokalypse, die über diese Erde kommen wird, der Herr holt mich vorher nach Hause. Und der letzte Punkt, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Angehörige habt, die schon entschlafen sind. Die Entrückungslehre hat einen tröstenden Einfluss auf trauernde Herzen. Die Entschlafenen werden wieder lebendig. Wir werden gemeinsam verwandelt und bei dem Herrn sein. Ich bin zu Ende und bin gerne bereit, vielleicht auch im Nachgang dann draußen an der frischen Luft, gerne noch über die eine oder andere Frage auch gerne auszutauschen. Ich möchte euch hier nur gerade noch Bücher empfehlen, die Grundlage dieses Vortrags auch waren und die ich empfehle für das Thema Entrückung. Also ich teile nicht alle Ansichten dieser Autoren zu allen Themen, aber zu dem Thema Entrückung kann ich sehr das Buch von LaHaye und Ice, Countdown zum Finale der Welt, empfehlen und auch von Mark Hitchcock, Entrückung heute. Und die eben gezeigten 5 Punkte, in Summe sind es 7, die sind auch in diesem Buch drin. 2 weitere Bücher, die deutlich tiefer und dicker dieses Thema behandeln, also da muss man schon Muße für haben, ist dann das Handbuch der Entrückung und Warten wir vergeblich auf die Entrückung. Und dann noch 4 Bücher, das ist das Kommentar zur Offenbarung von John MacArthur, auch von der Studienbibel, auch viele andere Kommentare und dann 3 Bücher von Werner Mücher, 1000 Jahre Frieden, Du bist würdig und dann eine Auslegung zur Endzeitrede, Jesu in Matthäus 24 und 25. Gute Bücher kann ich empfehlen für das Thema Entrückung. Und dann wäre ich fertig. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und vielleicht kann ja, ich weiß nicht, wie der Ablauf ist, aber vielleicht noch ein Bruder zum Abschluss beten.